Stell dir mal vor, du hast den absoluten klassischen Angsttraum.
Oh ja.
Also wirklich diesen Moment, wo du kurz davor stehst, der einen Person gegenüberzutreten, die du in deinem Leben am meisten hintergangen und betrogen hast.
Mhm.
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, erfährst du, dass diese Person gerade auf dem Weg zu dir ist. Und zwar mit einer Privatarmee von 400 bewaffneten Männern.
Das ist wirklich der reine Wahnsinn.
Genau. Da gibt es einfach keinen Ausweg mehr. Du bist gefangen, irgendwo im Nirgendwo, mit deiner Familie, deinen Angestellten und deinem gesamten Besitz. Und das ist jetzt keine Metapher für irgendeinen Alltagsstress oder so. Das ist die knallharte, schweißtreibende Realität für Jakob in diesem einen Moment.
Und man darf dabei halt echt nicht vergessen, er hat diese Rache ja selbst provoziert.
Ja, stimmt.
Also das ist jetzt kein unschuldiges Opfer, das da zufällig in einen Hinterhalt gerät. Das ist jemand, den die eigene, jahrelang verdrängte Vergangenheit mit brutaler Härte einholt.
Krass.
Wenn wir über 400 bewaffnete Männer in der Antike sprechen, dann ist das keine einfache familiäre Eskorte. Und schon gar keine spontane Willkommensparty.
Nee, wohl eher nicht.
Das ist im Grunde eine Todesschwadron. Es geht hier um die absolute Auslöschung.
Und genau deshalb nehmen wir uns diese Geschichte heute auch im Detail vor. Willkommen zu unserer heutigen detaillierten Analyse eines der faszinierendsten und dramatischsten Konflikte der gesamten antiken Literatur. Wir schauen uns nämlich die Wiedervereinigung der entfremdeten Brüder Jakob und Esau an.
Ein richtig starkes Thema.
Finde ich auch. Das Ganze passiert nach 20 Jahren eiskalter Funkstelle und extrem expliziten Morddrohungen. Unsere Grundlage dafür ist die detaillierte Textanalyse von Dr. Kenneth Matthews zu den Kapiteln 32 und 33 des Buches Genesis.
Was die Arbeit von Dr. Matthews hier so unfassbar wertvoll macht, ist, dass er uns quasi zwingt, unter die Oberfläche zu schauen. Diese Texte, die erzählen ja nicht einfach nur ein historisches Familiendrama, sondern die tauchen tief in die menschliche Psychologie und eine ja sehr komplexe Theologie ein.
Absolut.
Wenn wir uns die sogenannten Patriarchen der Bibel ansehen, also Figuren wie Abraham, Jakob und später dann auch Josef, begegnen wir nämlich immer wieder demselben super faszinierenden Muster.
Welches ist das genau?
Es baut sich eine scheinbar völlig unlösbare existenzielle Krise auf. Und diese Krise zwingt die Figuren dann in eine radikale spirituelle Transformation. Erst im Angesicht der absoluten Zerstörung, die ja unvermeidbar scheint, festigt sich ihr echtes Vertrauen.
Wow. Und unsere Mission für dich als Zuhörer heute ist es, genau diesen Prozess mal aufzuschlüsseln. Wir wollen herausfinden, wie aus einer lebensbedrohlichen Familienfehde eine tiefgreifende Erzählung über Identität, persönliche Krisen und, was ja besonders verrückt ist, ein buchstäbliches Ringen mit dem Göttlichen wird.
Ganz genau.
Wir entschlüsseln heute, warum diese antiken Texte im Grunde eine zeitlose Meisterklasse in Konfliktlösung und psychologischer Transformation sind. Also, lass uns direkt reinspringen und die Ausgangslage klären.
Sehr gern.
Jakob war 20 Jahre lang im Exil bei seinem Onkel Laban. Und in diesen zwei Jahrzehnten hat er komplett sein eigenes Ding durchgezogen. Er war extrem clever, teilweise ziemlich skrupellos, hat unfassbaren Reichtum angehäuft und eine riesige Familie gegründet.
Mhm.
Und jetzt ist eben der Moment gekommen, in dem er endlich in das Land der Verheißung zurückkehren will. Aber zwischen ihm und dieser vielversprechenden Zukunft steht halt sein Bruder Esau.
Und um die Tragweite hier wirklich zu verstehen, müssen wir uns den Grund für diese Trennung vor Augen führen.
Ja, das ist wichtig.
Das letzte Mal, als diese beiden Männer im selben Raum standen, hatte Jakob Esau in einem meisterhaften, kaltblütigen Täuschungsmanöver um den väterlichen Segen und das Erstgeburtsrecht betrogen.
Das war ja quasi der totale Diebstahl der eigenen Identität.
Absolut. In der damaligen Kultur war das gleichbedeutend mit dem Raub der gesamten Zukunft, der ganzen Autorität und des Haupterbes.
Wahnsinn!
Esau hatte daraufhin geschworen, Jakob bei der erstbesten Gelegenheit buchstäblich umzubringen. Und das war kein leerer Wutausbruch, das war ein ganz festes Vorhaben. Nur durch die Flucht in die Wüste konnte Jakob überhaupt überleben.
Mhm.
Und jetzt, 20 Jahre später, nähert sich Jakob der Heimat. Und die erste Nachricht, die seine Späher ihm bringen, lautet, Esau ist bereits auf dem Weg zu dir. Und er hat 400 Männer bei sich.
Puh, das muss ein Schock gewesen sein, der ihm echt das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich meine, 20 Jahre lang hast du diesen Konflikt irgendwie weggeschoben, dir eingeredet, ach, das wird schon irgendwie gut gehen.
Ja, Verdrängung pur.
Genau. Und plötzlich steht die personifizierte Konsequenz deines eigenen Handelns vor der Tür. Jakob reagiert dann auch exakt so, wie man es psychologisch von jemandem erwarten würde, der gerade die absolute Kontrolle verliert, mit panischer, existenzieller Angst.
Er gerät komplett in den Management-Modus.
Ja, total. Er fängt an, wahnsinnig hektisch zu managen. Er teilt sein riesiges Lager in zwei Gruppen auf. Und seine Kalkulation dabei ist grausam pragmatisch. Wenn Esau die eine Hälfte massakriert, hat die andere Hälfte vielleicht noch eine kleine Chance zur Flucht.
Mhm, sehr berechnend.
Dann schickt er Boten los, die Esau beschwichtigen sollen. Er instruiert sie, Esau konsequent Herr zu nennen und von sich selbst nur als dein Knecht Jakob zu sprechen. Und dann kommt der krasse materielle Teil. Er schickt buchstäblich rollende Wellen von Geschenken voraus.
Eine gigantische Menge.
Hunderte von Tieren. Ziegen, Schafe, Kamele, Rinder, Esel. Er lässt sie in zeitlichen Abständen losschicken, um Esau immer wieder aufs Neue mit Reichtümern zu überhäufen. Aber da muss ich jetzt allerdings mal kritisch einhaken und die Perspektive des skeptischen Lesers einnehmen.
Okay, schieß los.
Wenn ich mir das anschaue, Jakob war die letzten 20 Jahre lang ein absoluter Meister der Täuschung. Er hat seinen Onkel Laban ausmanövriert, er hat genetische Tricks bei den Schafen angewandt, um reich zu werden. Er ist ein Trickbetrüger par excellence.
Das stimmt.
Ist diese ganze gigantische Flut an Tieren und dieses extrem unterwürfige Mein Herr nicht einfach nur ein genialer antiker PR-Spin?
Ein guter Gedanke.
Versucht er hier nicht schlichtweg, sich mit seinem enormen Vermögen freizukaufen und die Emotionen seines Bruders zu manipulieren? Er baut einfach einen Puffer aus Geld und Tieren auf, um seinen eigenen Hals zu retten? Oder nicht?
Das ist natürlich die erste und natürlichste Frage, die man sich an dieser Stelle stellt. Man fragt sich unweigerlich, ist das immer noch der alte Jakob, der im Hintergrund die Fäden zieht? Der Typ, der glaubt, er könne jedes Problem mit genug Cleverness und Kapital lösen.
Genau das dachte ich mir.
Aber die Analyse von Dr. Matthews setzt genau hier an und bringt ein extrem starkes Argument dagegen. Und das ist tief in der Sprachstruktur des Textes verwurzelt.
Okay, spannend.
Als Jakob auf dem Rückweg in die Heimat ist, also lange bevor er Esau überhaupt sieht, begegnet er Engeln, Boten Gottes. Er ist so beeindruckt von dieser Erscheinung, dass er den Ort Mahanaim nennt.
Mahanaim, was heißt das?
Das lässt sich übersetzen mit zwei Lager. Er nimmt also bewusst wahr, hey, neben meinem eigenen, extrem verwundbaren menschlichen Lager existiert parallel das unsichtbare, mächtige Lager Gottes. Er ist nicht der einzige Akteur auf diesem Feld.
Ah, er fängt also an zu begreifen, dass seine gewohnten taktischen Spielchen hier an eine Grenze stoßen. Das Materielle und das Spirituelle überlappen sich da irgendwie?
Ganz genau. Und dann müssen wir auf das spezifische hebräische Wort schauen, das der Autor der Genesis für diese massiven Geschenke an Esau verwendet. Das Wort lautet Minha.
Minha? Okay.
Natürlich bedeutet es im alltäglichen Gebrauch Geschenk oder Tribut. Aber in einem späteren Kontext der fünf Bücher Mose wird genau dieses Wort Minha spezifisch für eine Opfergabe oder eine rituelle Sühnegabe vor Gott verwendet.
Ah, das ist ja interessant.
Matthews legt dar, dass Jakob hier zwar einen Begriff wählt, der in der Interaktion mit seinem Bruder weltlich wirkt, der aber theologisch massiv aufgeladen ist. Es schwingt unweigerlich der Aspekt von Sühne und Versöhnung mit.
Okay.
Er wirft Esau also nicht einfach Bestechungsgeld vor die Füße. Die Struktur des Textes suggeriert uns, dass er echte Wiedergutmachung für das leisten will, was er vor 20 Jahren gestohlen hat.
Wow, das verändert den Blickwinkel total. Das heißt, er versucht gar nicht, sein Gewissen oder Esau einfach nur zu kaufen. Es ist eher vergleichbar mit einer, ja, antiken Reparationszahlung.
Richtig.
Er gibt offen und bedingungslos zu, ich stehe tief in deiner Schuld und ich versuche, einen Bruchteil des Schadens, den ich angerichtet habe, physisch auszugleichen.
Und wenn wir noch tiefer in den Text schauen, finden wir den ultimativen Beweis dafür, dass das kein bloßer Manipulationsversuch ist. Und zwar sein Gebet in Kapitel 32.
Was sagt er da?
Noch bevor er überhaupt in die Nähe von Esau kommt, in der absoluten Isolation seiner Angst, fängt Jakob an zu beten. Er beruft sich auf den Bund, den Gott mit seinen Vorfahren Abraham und Isaak geschlossen hat. Und dann sagt er einen Satz, der für sein früheres Ich völlig undenkbar gewesen wäre: Ich bin all der Gnade und Treue unwürdig.
Wow, das ist stark.
Er bekennt schonungslos seine eigene Unwürdigkeit. Wenn wir es hier wirklich nur mit einem egoistischen, narzisstischen Manipulator zu tun hätten, würde sich dieser Mann in einem unbeobachteten Moment der Panik nicht derart demütig verhalten.
Mhm.
Er gibt die Illusion auf, der alleinige Herr seines Schicksals zu sein. Er ordnet sich einem größeren Plan unter.
Okay, er hat also strategisch alles geregelt, was ein Mensch nur regeln kann. Er hat das materielle Sühneopfer vorausgeschickt. Er hat seine politische Unterwerfung durch Boten angekündigt und er hat gebetet. Schließlich bringt er dann im Schutz der Dunkelheit seine gesamte Familie sicher über den Fluss Jabbok. Er schickt sie voraus und bleibt ganz alleine am Ufer in der Dunkelheit zurück.
Genau, eine wahnsinnig dichte Atmosphäre.
Und ganz ehrlich, als Leser erwarte ich genau jetzt den Showdown. Die Spannung ist absolut am Siedepunkt. Man wartet förmlich darauf, dass Esau mit seinen 400 Leuten aus dem Gebüsch stürmt und ein gewaltiger Kampf entbrennt.
Das wäre der logische nächste Schritt, ja.
Und fängt an, physisch mit Jakob zu ringen. Das wirkt erzählerisch beim ersten Lesen fast wie ein totaler Fehler im Skript, als hätte da jemand aus Versehen die Szene eines anderen Buches reingeschnitten.
Ja, es wirkt extrem deplatziert auf den ersten Blick.
Warum dieser plötzliche Schwenk in der Erzählung? Was sucht dieser Kampf genau an dieser Stelle?
Dieser abrupte Wechsel ist eigentlich ein literarisches Meisterwerk, weil er uns zwingt, den Blick von der äußeren Bedrohung auf das eigentliche, viel tiefere Problem zu richten.
Okay.
Der äußere Konflikt mit Esau wird gewissermaßen auf die Pausetaste gedrückt, damit der innere Konflikt Jakobs förmlich aus ihm herausbrechen kann. Dr. Matthews hebt hier ein so geniales hebräisches Wortspiel hervor, das den ganzen Kern der Szene offenbart.
Welches Wortspiel?
Wir haben im Hebräischen den Namen Jakob, also Jaakov. Wir haben den Namen des Flusses, an dem das passiert, den Jabbok. Und das hebräische Verb für ringen oder kämpfen ist Jabbok.
Hier Akov, Jabbok, Jabbok. Das ist ja wie ein literarischer Trommelwirbel, der sich da im Kopf des antiken Zuhörers aufbaut. Man spürt regelrecht, wie sich die erzählerische Spannung da extrem verdichtet.
Absolut. Diese sprachliche Verdichtung schreit uns förmlich an. Achtung, hier passiert das absolute Zentrum der Geschichte. Dieser physische Kampf in der Nacht repräsentiert Jakobs lebenslanges Ringen.
Er hat ja wirklich immer gekämpft.
Eben. Mit seinem Bruder schon im Mutterleib, mit seinem Onkel, mit seiner eigenen Bestimmung. Und jetzt taucht in der Dunkelheit dieser Mann auf und ringt mit ihm bis in die frühen Morgenstunden. Und wie sich dann im Laufe dieses kräftezehrenden Kampfes herausstellt, ist dieser Fremde keine gewöhnliche Person, sondern eine physische Manifestation Gottes selbst.
Und genau hier muss ich kurz einhacken. Ich muss da mal eine Analogie bringen, weil dieses Bild so bizarr und schwer zu fassen ist, wenn man genauer darüber nachdenkt.
Nur zu.
Warum in aller Welt sollte ein allmächtiges Wesen, der Schöpfer des Universums, der angeblich ganze Galaxien mit einem Volt erschaffen hat, physisch im Staub am Flussufer mit einem sterblichen Menschen ringen?
Eine sehr gute Frage.
Das ist doch, als würde ein erwachsener Mann mit seinem vierjährigen Kind Armdrücken spielen. Der Vater lässt das Kind den Widerstand spüren. Er drückt aktiv dagegen, schwitzt vielleicht sogar ein bisschen, aber nicht, weil er physisch schwächer ist. Er tut das, um dem Kind eine viel tiefere Lektion über Durchhaltevermögen, den Umgang mit Widerstand und letztlich über Beziehung zu erteilen.
Ein tolles Bild.
Aber die Frage, die am Ende dieses nächtlichen Kampfes bleibt, ist ja völlig paradox. Wer hat hier eigentlich gewonnen?
Das ist genau das großartige theologische Paradoxon dieser Szene. Der Prophet Hosea bezieht sich viele Jahrhunderte später auf exakt diese Begebenheit und hilft uns, diese Spannung aufzulösen.
Wie das?
Auf der einen Seite gewinnt natürlich Gott die physische Auseinandersetzung. Ein bloßes Berühren, ein leichter Schlag des göttlichen Wesens auf Jakobs Hüftgelenk, reicht völlig aus und das Gelenk kugelt sofort und extrem schmerzhaft aus.
Autsch!
Das demonstriert unmissverständlich die absolute, überlegene Macht. Es war nie ein Kampf untergleichen. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Faszinierende, gewinnt Jakob.
Er gewinnt, weil er trotz der enormen Schmerzen einfach nicht loslässt. Er klammert sich an diesen übermächtigen Gegner, er hängt da mit einer ausgekugelten Hüfte im Staub und sagt diesen wirklich ikonischen Satz: Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich.
Bestehe ich. Jakob gewinnt, weil er durch sein verzweifeltes Festhalten am Ende genau das bekommt, wonach er sein ganzes Leben lang auf völlig falschen Wegen gesucht hat, den wahren, unerschütterlichen Segen. Und Dr. Matthews erklärt hier ein faszinierendes theologisches Konzept, das uns hilft, diese physische Manifestation zu verstehen, die sogenannte Verborgenheit Gottes.
Warte mal kurz, lass mich da kritisch zwischengrätschen. Die Verborgenheit Gottes. Wenn Gott allmächtig ist und sich offenbaren will, warum braucht er dann so einen Puffer, also die Gestalt eines Mannes, um mit einem Menschen zu interagieren?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Das klingt für einen modernen Zuhörer doch fast wie eine echt bequeme Ausrede des Autors, um Gott nicht direkt beschreiben zu müssen, oder? Um das Konzept irgendwie nicht angreifbar zu machen.
Diese Skepsis ist extrem verständlich, aber die theologische Logik dahinter ist eigentlich sehr präzise. Stell dir vor, du würdest versuchen, ohne jeglichen Schutz direkt in die Sonne zu schauen.
Das tut weh.
Oder dich direkt neben den Kern eines Atomreaktors zu stellen. Die pure, unverhüllte Energie würde dich sofort zerstören. Nicht, weil die Energie böse ist, sondern weil deine physische Konstitution sie schlicht nicht aushält.
Ah, okay.
In der biblischen Theologie ist die Heiligkeit Gottes ähnlich absolut. Ein fehlerhafter, sterblicher Mensch könnte den direkten Anblick der unverhüllten Herrlichkeit Gottes schlicht nicht überleben. Es braucht zwingend diese Verhüllung, diesen Filter oder Puffer in Form eines Mannes.
Das leuchtet ein.
Gott reduziert sich quasi selbst, um eine Interaktion auf Augenhöhe überhaupt erst zu ermöglichen, ohne den Menschen dabei auszulöschen. Er tritt in den Ring, um gesucht und umworben zu werden. Aber er schützt Jakob gleichzeitig vor seiner eigenen tödlichen Herrlichkeit.
Wow, das macht es tatsächlich sehr greifbar. Und am Ende dieses Ringens, als der Morgen dämmert, fragt dieser Mann Jakob nach seinem Namen. In der antiken Welt ist das ja ein immenser Machtbeweis.
Absolut.
Wer den Namen einer Person oder eines Wesens kennt, hat auf einer gewissen Ebene Kontrolle darüber oder kennt zumindest dessen wahre Natur.
Völlig richtig. Und Jakob, der ja sein Leben lang vorgegeben hat, jemand anderes zu sein, denkt nur an den Betrug an seinem Vater Isaak, als er behauptete, er sei Esau.
Stimmt, da hat er gelogen.
Genau. Dieser Jakob muss jetzt schonungslos die Wahrheit sagen. Er sagt, ich bin Jakob. Der Name bedeutet Fersenhalter oder im übertragenen Sinn Betrüger und Verdränger. In diesem einen Satz legt er seine ganze fehlerhafte, manipulative Identität völlig offen.
Ein krasser Moment der Verletzlichkeit.
Und genau in diesem Moment der absoluten Ehrlichkeit gibt Gott ihm einen völlig neuen Namen. Israel. Das bedeutet übersetzt, der mit Gott ringt oder Gott streitet. Seine Identität ruht ab diesem Moment nicht mehr auf seinen eigenen Täuschungen und menschlichen Kraftakten, sondern darauf, dass er mit dem Göttlichen gerungen und an ihm festgehalten hat.
Um diesen Triumph zu markieren, nennt Jakob den Ort dann Peniel, was wörtlich Gesicht Gottes bedeutet. Aber weißt du, was mir an dieser Geschichte als psychologischen Detail am meisten hängen bleibt?
Was denn?
Er geht aus diesem ultimativen Sieg nicht als strahlender, unverletzter Held hervor. Er hinkt. Seine ausgekugelte Hüfte ist keine temporäre Sportverletzung. Es ist ein lebenslanges, sichtbares Tattoo dieser Begegnung. Er wird buchstäblich nie wieder so durchs Leben laufen wie noch am Tag zuvor.
Und diese physische Einschränkung ist der entscheidende Wendepunkt für alles, was nun folgt. Wir müssen uns die Szene am nächsten Morgen vorstellen. Wie tritt ein Mann, der gerade eine ganze Nacht mit dem Schöpfer des Universums gerungen hat, der völlig erschöpft, verdreckt ist und vor Schmerzen hinkt, nun einer bestens ausgerüsteten, ausgeruhten Übermacht von 400 Kriegern entgegen?
Die Szene, die sich dann abspielt, ist echt absolut filmreif. Er sieht Esau und seine Armee in der Ferne anrücken. Und er beginnt, seine Familie taktisch zu ordnen. Matthews Notizen weisen hier auf ein total interessantes Detail hin. Er stellt die Mägde und ihre Kinder ganz nach vorne, dahinter Lea und ihre Kinder und ganz ans Ende in die am besten geschützte Position platziert er seine Lieblingsfrau Rachel und ihren gemeinsamen Sohn Josef.
Ein Rest von Taktik ist noch da.
Ja, falls Esau wirklich ein Gemetzel anrichtet, sollen sie die größte Chance zur Flucht haben. Er ist also strategisch gesehen irgendwie immer noch der alte Jakob. Aber, und das ist ein massiver Unterschied, er selbst versteckt sich nicht mehr hinter seinem Besitz oder seiner Familie.
Das ist der Punkt.
Er geht an allen vorbei, setzt sich an die Spitze des Zuges und humpelt Esau entgegen. Und während er auf diese militärische Übermacht zugeht, verbeugt er sich 7-mal tief bis zur Erde.
Wir müssen die Psychologie hinter diesen 7 Verbeugungen kurz verstehen. In der antiken Kultur des Nahen Ostens ist das nicht einfach nur höflich. Das ist das ultimative völkerrechtliche Zeichen von absoluter Loyalität und bedingungsloser Unterwerfung.
Wahnsinn.
Typischerweise von einem Vasallen gegenüber einem mächtigen König. Er liefert sich völlig aus. Und jetzt müssen wir uns mal in Esau hineinversetzen. Warum greift Esau, der mit 400 Männern gekommen ist, nicht an? Warum zieht er nicht sein Schwert?
Ja, das ist die große Frage.
Erwartet hatte er wahrscheinlich einen stolzen, arroganten Bruder, der mit seinem Reichtum prahlt. Ein Feindbild, das seine 20-jährige Wut hätte füttern können. Stattdessen sieht er einen Mann, der sich im Staub wälzt, der völlig gebrochen ist und der sich mühsam auf ihn zuschleppt. Diese kognitive Dissonanz zerschmettert Esaus Wut völlig.
Das Feindbild bricht buchstäblich vor seinen Augen zusammen. Und dann passiert echt das Unfassbare. Esau rennt auf ihn zu, er greift nicht zu den Waffen, er fällt seinem Bruder um den Hals, umarmt ihn, küsst ihn und beide Männer brechen in Tränen aus.
Ein wahnsinnig emotionaler Moment.
Es gibt keine Rache, keine Vorwürfe, keine Forderungen, nur pure emotionale Überwältigung und Erleichterung.
Wenn man bedenkt, wie tief dieser Hass saß, ist das wirklich ein psychologisches und spirituelles Wunder. Esau lehnt sogar diese riesigen Tierherden, die Jakob ihm als Geschenk aufdrängen will, zunächst kategorisch ab. Er sagt diesen bemerkenswerten Satz: Ich habe selbst genug, mein Bruder. Behalte, was dein ist. Aber Jakob besteht vehement darauf, dass Esau die Sühnegabe annimmt.
Und in diesem Gespräch fällt ein Zitat, das ich in den Quellen unglaublich stark fand. Jakob sagt zu Esau: Dein Angesicht zu sehen, ist für mich, als sähe ich das Angesicht Gottes. Lass uns das mal kurz analysieren.
Sehr gerne.
Was bedeutet das für uns als Leser? Meint Jakob hier ernsthaft, dass der bärtige Wüstenkrieger Esau plötzlich im wörtlichen Sinne göttlich aussieht? Oder ist es vielmehr so, dass das Erleben von derart purer, unverdienter Vergebung in einem Moment, wo man eigentlich seine eigene Hinrichtung erwartet hat, sich emotional und psychologisch exakt so anfühlt wie göttliche Gnade?
Es ist definitiv die zweite Option. Und an genau diesem Punkt verknüpft Dr. Matthews die Kapitel 32 und 33 wirklich unwiderruflich miteinander. Man kann das äußere Wunder nicht ohne den inneren Kampf verstehen. Erinnern wir uns, der Ort des nächtlichen Kampfes hieß Peniel, das Gesicht Gottes.
Stimmt.
Jakob hat das Gesicht Gottes in der Nacht überlebt. Und jetzt am Morgen schaut Jakob in das vergebende Gesicht seines Todfeindes und benutzt exakt dieselbe theologische Sprache. Der Autor der Genesis vermittelt uns hier eine ganz klare Botschaft.
Welche?
Nur weil dieser unfassbare innere Kampf mit Gott in der Nacht stattgefunden hat, weil Jakob gebrochen und neu definiert wurde, konnte dieser äußere Frieden mit Esau am Morgen überhaupt Realität werden.
Aha. Weil er den absoluten Kontrollverlust vor Gott schon akzeptiert und durchlebt hatte, brauchte er vor Esau keine Maske mehr aufrechtzuerhalten.
So kann man es ausdrücken. Jakob erkennt in diesem unfassbaren Moment der Umarmung auch, dass Gott in diesen 2 Jahrzehnten nicht nur an ihm selbst, sondern im Verborgenen auch an Esaus Herz gearbeitet hat. Jakob sagt zu Esau ja ausdrücklich: Gott hat mir Gnade erwiesen.
Er kapiert also, dass er das nicht selbst hingekriegt hat.
Genau. Er schreibt die Versöhnung nicht seiner eigenen Cleverness oder seinen vielen Geschenken zu, sondern sieht Gottes unsichtbares Wirken. Die jahrzehntelange toxische Feindschaft ist damit endgültig vorbei.
Das ist echt ein Happy End, wie es im Buche steht. Die unmittelbare Lebensgefahr ist gebannt, niemand wird umgebracht, alle liegen sich weinend in den Armen. Aber, und hier wird die Analyse für mich persönlich besonders spannend, man geht doch nach so einer Erfahrung nicht einfach zur Tagesordnung über.
Nein. Unmöglich.
Wenn man sich gerade bis in die absoluten Grundfesten seiner Identität verändert hat, muss das doch Konsequenzen haben. Wie geht die Geschichte also weiter? Die Wege der Brüder trennen sich danach recht friedlich. Esau bietet Jakob an, ihn mit seinen 400 Männern zu eskortieren, ihm quasi einen hochgradig militärischen Geleitschutz zu bieten. Aber Jakob lehnt sehr höflich, aber bestimmt ab. Warum nimmt er dieses Angebot nicht an? Das wäre doch die perfekte Absicherung.
Er nimmt es nicht an, weil er diesen weltlichen Schutz tief in seinem Inneren einfach nicht mehr braucht. Jakob argumentiert nach außen hin sehr praktisch und diplomatisch. Er sagt, dass seine kleinen Kinder und die säugenden Tiere viel zu langsam für Esaus schnelle Krieger seien, was ja logistisch auch völlig korrekt ist.
Mhm.
Aber auf einer tieferen theologischen Ebene demonstriert er damit etwas völlig Neues. Er vertraut für seine Zukunft und seine Sicherheit ab sofort auf Gott. Nicht mehr auf menschliche Armeen, nicht mehr auf clever ausgehandelte politische Bündnisse und eben nicht auf den Schutz seines Bruders. Die Brüder trennen sich in echtem Frieden.
Wo gehen sie dann hin?
Esau zieht südlich nach Seir in das Gebiet Edom. Und Jakob reist ins Zentrum des verheißenen Landes, nach Sukkot und schließlich nach Schichem. Und was er dort in Schichem tut, ist der eigentliche Schlusspunkt seiner Transformation.
Er kauft dort ein Stück Land, baut darauf einen Altar und gibt diesem Altar einen sehr spezifischen Namen. El Elohe Israel, was übersetzt bedeutet Gott, der Gott Israels. Ich finde, das ist ein extrem starkes öffentliches Statement.
Oh ja.
Das ist kein einfaches, oberflächliches Rebranding. Es ist nicht so, als würde ein Unternehmen nach einem PR-Desaster einfach nur sein Logo austauschen und einen neuen Slogan auf die Website packen. Indem er den Altar genau so nennt, verankert er seine völlig neu gewonnene Identität physisch in der Realität.
Ganz genau.
Er beansprucht seinen neuen Namen, Israel, öffentlich und stellt sich offiziell unter den Schutz dieses Gottes.
Dieser Altarbau bildet den perfekten Abschluss eines gewaltigen erzählerischen und theologischen Bogens. Jakob ist ab diesem Moment nicht länger der Fersenhalter. Er ist nicht länger der Betrüger und Manipulator, der sich auf seine eigenen Lügen, Tricks und Netzwerke verlässt, um im Leben irgendwie voranzukommen.
Er hat sich grundlegend verändert.
Ja. Er hat durch die pure existenzielle Angst und das buchstäbliche Ringen mit dem Göttlichen gelernt, sich vollständig auf die auserwählende Liebe und den Bund dieses Gottes zu verlassen. Dr. Matthews macht in seiner Analyse sehr deutlich, dass genau dieser schmerzhafte, transformierende Prozess zur Blaupause für die gesamte spätere Identität des Volkes Israel wird.
Wow, eine Blaupause für ein ganzes Volk?
Genau, wir sprechen hier über die Gründungserzählung einer ganzen Nation. Einer Nation, die ihre wahre Identität niemals in ihrer eigenen militärischen Stärke oder politischen List finden soll, sondern einzig in ihrer Beziehung zu dem Gott, der sich ihren Vorfahren offenbart hat. Einem Gott, der nicht davor zurückschreckt, mit ihnen im Staub zu ringen und der sie am Ende segnet.
Und genau an diesem Punkt müssen wir jetzt mal den Bogen in unsere eigene Gegenwart schlagen. Wenn wir diese uralte Geschichte betrachten, merken wir schnell, wir alle haben unseren ganz persönlichen Esau in unserem Leben.
Das stimmt, das hat jeder.
Vielleicht ist es ein tiefsitzender, ungelöster Konflikt mit einem Familienmitglied. Vielleicht ist es ein eklatanter Fehler unserer Vergangenheit, eine Schuld, die wir schon ewig mit uns herumschleppen. Oder es ist eine bestimmte, lähmende Angst, vor der wir vielleicht schon seit Jahren systematisch davonlaufen.
Mhm.
Wir versuchen oft, genauso wie Jakob am Anfang, diese innere Unruhe durch äußere Erfolge, durch materielle Absicherung, durch Karrieresprünge oder einfach durch räumliche Distanz zu kompensieren.
Aber die Textanalyse von Dr. Matthews zeigt uns halt mit aller Deutlichkeit, diese Vermeidungsstrategien funktionieren nicht ewig. Der Weg zu einer echten Versöhnung im Außen, der Weg zur Heilung von Beziehungen muss fast immer mit einem schonungslosen, einsamen Ringen im eigenen Inneren beginnen.
Dafür kein Weg dran vorbei.
Nein. Man kann seinem persönlichen Esau nicht dauerhaft mit den alten Tricks, mit Ausreden oder mit Geldscheinen begegnen. Du musst zuerst durch deine eigene Nacht am Ufer des Flusses Jabok. Du musst deine gut gepflegten Kontrollillusionen aufgeben, deine eigenen Fehler benennen und dich dem stellen, was so viel größer ist als du selbst.
Und das bringt uns zu dem abschließenden Gedanken, mit dem wir dich nach dieser tiefen Auseinandersetzung heute entlassen wollen. Ein Gedanke zum Weitergrübeln. Denk noch einmal ganz an unseren Einstieg zurück. Den absoluten Angsttraum. Den Moment, in dem du dem Schlimmsten ins Auge blicken musst, das du dir vorstellen kannst. Jakob hat diesen Traum überlebt.
Ja.
Er hat sich gestellt. Aber er ging nicht unversehrt, nicht im Vorherzustand, aus dieser Krise hervor. Er humpelte für den restlichen Verlauf seines gesamten Lebens. Jeder Schritt war schmerzhaft.
Mhm.
Aber genau dieses Hinken war in seinem Fall der physische Beweis seines Segens. Es war das unauslöschliche Zeichen, dass er mit dem Göttlichen gerungen, die absolute Wahrheit über sich selbst ertragen und überlebt hatte. Was wäre also, wenn wir das mal auf uns anwenden? Was, wenn die hinkenden Teile deines eigenen Lebens, also die tiefsten emotionalen Narben von deinen schlimmsten Krisen, die Phasen der Ohnmacht und die Schwächen, die du vor der Welt am liebsten für immer verstecken würdest, gar nicht deine größten Fehler sind? Was, wenn diese Makel in Wahrheit die einzigen echten Referenzen sind, die untrüglich beweisen, dass du gereift bist, dass du durch den Schmerz hindurch bereit und stark genug geworden bist, um all die großartigen Aufgaben und Beziehungen zu bewältigen, die das Leben dir noch schenken will?